Thank you. erfüllende Wesen, die Menschentochter und ihr Königsbruder, der bilderlich, weil er nicht mit Macht, sondern mit der Armut. Der bildet sich ein Leben der Hingabe, das in einer kindlichen Gestalt von Nazareth beginnt und Jesus ein verlobtes Paar als Familie beschert, die vergeblich eine Weile sind. Familie findet sich, wenn es gut geht, manchmal unter schwierigen Umständen. Ob sie etwas heilig macht, in oftmals unheiligen Zeiten, wird uns heute beschäftigen. Gott segne unser Miteinander als Frauen und Männer in diesem Wort.
Thank you.
unserem Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Lasst Sie uns den Psalm 24 im Wechsel miteinander sprechen. Es ist die Nummer 711 und wir laden ihn durch das Lied Die Erde ist des Herrn. Das ist die Nummer 677. So dass wir vor dem Psalm die erste Strophe singen, zwischen den beiden Psalmteilen, die Strophen 2 und 3, und nach dem Psalm dann noch die Strophe. Wir schmücken unsere Wohnungen und Häuser. Wir bereiten uns vor. Wir wünschen uns so sehr, dass uns unsere Vorbereitung gelingt. Dass unsere Adventsbräuche Freude machen. Dass wir einander in der Familie herzlich begegnen. Dass wir unsere Kraft einhalten. Dass die Freude uns langsam lässt. Wir bereiten uns vor, guter Gott, voller Freude auf dich und machen uns auf, zur Ruhe zu kommen. Wir machen uns auf, die Stille zu finden. Wir machen uns auf, die Hirte zu finden. Und wir bitten dich, sei bei uns auf diesem Weg. Leite uns aus der Zerstreuung heraus und führe uns dir entgegen. Erbarme dich unser.
Und legte ihre Leiter auf und er setzte sich darauf. dem Weg. Andere liegen zwei von den Bäumen und streuen sich auf dem Weg. Die Menge aber, die ihm vorangingen und nachfolgte, schrie: Und jammert, den Sohn Davids. Gelobt sei, der da kommt in den Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe.
In der Fortsetzung, genau hier. Und als er in Jerusalem einzog, da regte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um. Die Stände der Dorfhändler und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten, die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, den Sohn Davids, entrüsteten sie sich. Und sprach zu ihm: Hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Halleluja! Aus Zion tritt an der schönen Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schreibt uns. Halleluja!
Lass uns miteinander unseren christlichen Glauben nennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gebildet unter Christus Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hineingeschrieben in das Zeichen des Todes, am guten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er ist des solchen Gottes, des allmächtigen Namens, von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an deinen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, Ursprung und Grund unseres Lebens. Gestern hatte meine Nichte Geburtstag, ersten Geburtstag. Und da war mir nochmal die Erinnerung an den Anruf meines Bruders so deutlich. Als er anrief vor einem Jahr und ich seinen Namen im Display des Telefons sah, da ahnte ich natürlich, welche Nachricht er jetzt überbringen würde. Und dann, als er sagte, Anna ist da, da schossen mir die Tränen in die Augen. Vor Freude und vor Erleichterung, weil alles gut gegangen war. Mutter und Kind waren wohlauf. Die Geburt eines Kindes ist ein Wunder. Jedes Mal wieder ist das ein Wunder. Und ich habe das Gefühl, dass angesichts dieses Wunders das Heilige mitten unter uns spürbarer ist als im normalen Leben. Als sei ich angesichts dieses Wunders offener für das Heilige mitten unter uns. Und dann, nach und nach, verflüchtigt sich die Spürbarkeit des Heiligen wieder nach so einer Geburt. Zumindest ist das meine Erfahrung. Dann geht es oft eher profan als heilig zu. Wenig Schlaf, viel Wäsche und die Sehnsucht nach einem eigenen, sauberen Kleidungsstück, das einfach mal nicht vollgespuckt ist. Später sind andere Dinge eher profan als heilig. Trotzphasen und Pubertätsschübe. Und nicht zuletzt für viele die Frage, wie soll das eigentlich gehen? Familie und Beruf, alles unter einen Hut. Das Heilige, das nach der Geburt eines Kindes, das angesichts des Wunders des Lebens so viel spürbarer ist, das kann ich nicht auf Dauer festhalten. Aber vor einem Jahr, als mein Bruder anrief, da konnte ich es spüren. Und ich glaube, allen, die die frohe Nachricht erhielten, ging es genauso. Wenn sie vielleicht auch nicht alle sagen würden, dass sie das Heilige gespürt haben. Alle haben sich gefreut. Alle hatten das Gefühl, dass es richtig und gut ist, dass es stimmig ist. So reagiert man in meinem Umfeld auf Schwangerschaften und Geburten. Man freut sich und man begrüßt das. Es ist ein freudiges Ereignis. Zumindest, wenn die Rahmenbedingungen richtig sind. Das heißt also, wenn es dem Paar wirtschaftlich gut geht und wenn die Familie dann in Zukunft auch Zugang zur Bildung haben wird, so wie man das heute sagt. Und dann ist es ja auch einfach irgendwann dran mit den Kindern. Sonst ist das ja auch keine richtige Familie. Die Freude und die Begeisterung über eine Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes fallen allerdings nicht automatisch so begeistert aus. Es gibt da Faktoren, die bei der einen oder bei dem anderen die Begeisterung doch deutlich sinken lassen. Musste das denn jetzt schon sein? Wovon wollen die denn leben? So heißt es dann oft, wenn die Eltern noch jung und in der Ausbildung sind. Oder das dritte Kind, die haben doch schon zwei gesunde. Muss das denn jetzt noch sein? Ähnliche Bemerkungen hinsichtlich der Richtigkeit der individuellen Lebensentwürfe gibt es allerdings auch angesichts anderer Umstände. Wollen die denn nicht allmählich mal Kinder bekommen? Oder hat die etwa nur ihren Beruf und ihre Karriere im Kopf? Die arme Frau, der einzige Sohn schwul, das wird wohl nichts mit den Enkelkindern. Oder wenn das mal gut geht mit den beiden. Die ersten beiden Ehen haben auch nicht lang gehalten. Offenbar gibt es Lebensentwürfe, Familienentwürfe, die zumindest auf den ersten Blick von vielen erstmal als weniger richtig angesehen werden. Es gibt Lebensentwürfe, da würden viele sagen, das ist doch keine richtige Familie. Denn es gibt sie. Die Vorstellung von der richtigen Familie, sie ist in unser aller Köpfe. Für die einen als Idealbild, für die anderen eher als Reizbild. Aber im Kopf haben wir das Bild fast alle. Das Bild von der richtigen Familie. Vater, Mutter, Kind. Und das Urbild dieser richtigen Familie sehen viele in der Familie Jesu, in der heiligen Familie. Und auf dieses Familienbild, Maria, Josef und Jesus, gehen wir in der Adventszeit zu, voller Erwartung. In der Hoffnung darauf, dass uns auch in diesem Jahr die Nachricht von der Geburt des Kindes erreichen möge und berühren möge. Das Bild von der heiligen Familie an der Krippe, es begegnet uns im Advent und es ist an den verschiedensten Orten präsent. Was wird uns da für ein Familienbild präsentiert? Auf den ersten Blick das der Kleinfamilie. Vater, Mutter, Kind. Guckt man genauer hin, bekommt man ein etwas anderes Bild. Die Eltern des neugeborenen Kindes, das wissen wir alle, sie sind nicht verheiratet. Maria war eine unverheiratete, schwangere Frau. Und Josef, ihr Verlobter, ist nicht der Vater des Kindes und übernimmt dennoch Verantwortung für Maria und das Kind. Er wird Jesu sozialer Vater. Aus solchen Familienverhältnissen stammt Jesus, der Sohn Gottes. Musste das denn sein? Das wäre vermutlich so eine Reaktion auf diese ganz individuelle Lebensform dieser drei Menschen. Jesu Familie ist nicht die klassische Kleinfamilie, auch wenn es angesichts der Krippenbilder, die wir so kennen, auf den ersten Blick so erscheint. Und wie sehr dieser erste Eindruck täuscht, wird noch deutlicher, wenn wir uns den Stammbaum Jesu ansehen. Jesu Stammbaum im Matthäusevangelium im ersten Kapitel hat wie viele Stammbäume der Bibel eine rein männliche Grundstruktur. Allerdings nennt er an vier Stellen Frau. Tamar, Ruth, Rahab und Batseba. Vier Frauen aus dem Alten Testament. Lassen Sie mich Ihnen von Tamar ein bisschen ausführlicher erzählen. In der hebräischen Bibel gibt es das Rechtsinstitut der Schwagerpflicht. Das heißt, wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, dann soll sein Bruder die Witwe heiraten und mit der Witwe ein Kind zeugen, welches dann als das Kind des Verstorbenen gilt. So soll verhindert werden, dass der Name des Verstorbenen ausgelöscht wird. Im ersten Buch Mose im 38. Kapitel wird diese Schwagerpflicht zum Thema einer bemerkenswerten Geschichte. Juda hat seinen Erstgeborenen mit Tamar verheiratet. Der Erstgeborene starb und nun sollte sein Bruder Onan mit der Witwe für den Verstorbenen einen Nachkommen zeugen. Da Onan aber wusste, dass das Kind seines Bruders und nicht sein eigenes Kind wäre, ließ er seinen Samen auf die Erde fallen. So verweigert er die Schwagerpflicht. Und darum lässt Gott auch Onan sterben. Sein Vergehen besteht nicht etwa in einer verbotenen Sexualpraxis, nein. Sein Vergehen besteht darin, dass er gegenüber Tamar wie auch gegenüber seinem verstorbenen Bruder zutiefst unsolidarisch handelt. Juda sieht nun bei seiner Schwiegertochter Tamar die Schuld am Tod von zwei Söhnen und verweigert ihr den dritten, obwohl Tamar einen Anspruch darauf hatte. Ohne Mann ist sie wirtschaftlich nicht abgesichert. Stattdessen schickt Juda sie zurück zu ihrem Vater. Was das für eine Schande ist, für eine Demütigung, das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Und dann handelt Tamar. Sie handelt risikoreich, mutig und sie handelt gegen Moral und Recht, aber gerade darin solidarisch und gerecht. Tamar verkleidet sich als Hure und schläft mit ihrem Schwiegervater Juda. Der erkennt ihre Identität nicht, aber ohne es zu wissen, setzt er seine eigene aufs Spiel, indem er der vermeintlichen Hure als Pfand für den Dirnenlohn seinen Siegelring und weitere persönliche Insignien überlässt. Als er das Pfand auslösen will, ist die vermeintliche Hure natürlich verschwunden. Ein paar Monate später wird Juda gemeldet, seine Schwiegertochter Tama habe Hurerei betrieben und sei davon schwanger geworden. Er, der ja die Verantwortung für sie abgeschoben hatte, sieht sich nun als Hüter der Familienmoral und will sie verbrennen lassen. Da holt Tama die bewussten Insignien hervor und sagt, schwanger sei sie von dem Mann, dem das gehöre. Juda erkennt sich selbst als diesen Mann und sagt dann die bemerkenswerten Worte, sie hat gerechter gehandelt als ich. Sie ist gerecht im Verhältnis zu mir. Diese Tama steht im Stammbaum Jesu. Und auch die drei anderen Frauen haben keineswegs glatte Biografien, um es mal so auszudrücken. Ruth ist eine verwitwete junge Frau, die sich dafür entscheidet, nach dem Tod ihres Mannes bei ihrer Schwiegermutter zu bleiben. Ihre Schwiegermutter, als jetzt kinderlose alte Witwe, ist wirtschaftlich in größter Not. Durch ihre Solidarität verhilft Ruth schließlich ihrer Schwiegermutter und auch sich selbst zu einem neuen Leben, das das alte Leben eben nicht vernichtet, sondern im Gegenteil vor dem Vergessen bewahrt. Rahab war eine Hure in Jericho. Sie hat während der berühmten Belagerung Jerichos den Kundschaftern Israels Zuflucht gewährt und sich zu Israels Gott bekannt. Und schließlich Bathseba. Bathseba war die Frau des Kriegsherrn Uria, der für den großen König David diente. Und der große König David hatte ein Auge geworfen auf die schöne Bathseba und hat sie sich genommen, rechtswidrig, indem er ihren Mann aus dem Weg räumen ließ und sie zur Frau nahm, sie sich einfach nahm und mit ihr Kinder zeugte. Was die in Matthäus 1 im Stammbaum Jesu genannten Frauen verbindet, sind also prekäre bis skandalöse Beziehungsgeschichten. Und so schreibt das Neue Testament gleich zu Beginn denen, die es lesen, ins Stammbuch, sich diese alttestamentlichen Geschichten zu vergegenwärtigen. Diese Geschichten werden nicht verschwiegen, im Gegenteil, sie werden betont. Und sie richten das Augenmerk so auf die eigentümliche und durchaus prekäre Geschichte der Zeugung und Geburt Jesu. Die Familie Jesu ist also gerade nicht heilig im Sinne einer bestimmten Moralität. In der Familiengeschichte Jesu bildet sich das Heilige nicht so ab, wie wir es vermutlich erwarten würden, durch die Erfüllung einer bestimmten familiären Norm. Die heilige Familie war also gar nicht heilig? Nein, war sie nicht, wenn wir unter heilig die Erfüllung eines bestimmten Familienbildes einer bestimmten Moral verstehen. Im Gegenteil, die heilige Familie stößt uns mit der Nase auf das, was für die gesamte Bibel gilt. Es gibt biblisch kein normatives Familienbild. Es gibt biblisch kein Leitbild von Familie. Die Bibel schätzt die Familie. Und zwar, indem die Bibel das hochschätzt, was in Familien gelebt wird. Verantwortungsübernahme, Solidarität und Liebe. Das tut die Bibel, indem sie erzählt. Indem sie erzählt von den unterschiedlichsten Familien und, wie wir heute sagen, von den unterschiedlichsten Familienformen. Denken Sie zum Beispiel nur an die Josefsgeschichte. Die Geschichte einer großen, kinderreichen Patchwork-Familie, in der es keineswegs nur harmonisch zuging. Die heilige Familie, sie ist nicht heilig, weil sie bestimmte Normen erfüllt. Sie ist nicht heilig, weil sie einen tadellosen Stammbaum besitzt. Und dennoch ist sie heilig. So wie jede Familie heilig ist, so wie in jeder Familie das Heilige mitten unter uns ist. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, euer Gott. Das lesen wir im dritten Buch Mose. Und wenn wir bei dem Begriff von der heiligen Familie bleiben wollen, dann geht das für meine Begriffe nur so. Gerade haben wir das Glaubensbekenntnis gesprochen. Und da heißt es, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Viele stolpern über diesen Satz, weil sie an die Heiligen der katholischen Tradition denken. Aber diese Heiligen sind in unserem Glaubensbekenntnis nicht gemeint. Es geht um die Gemeinschaft, die wir untereinander haben. Weil Gott heilig ist und weil wir zu Gott gehören, sind auch wir heilig, sind auch wir Heilige. Dieses Heiligsein, das ist nicht einfach ein Zustand. Dieses Heiligsein ist vor allem in der biblischen Tradition die Aufforderung zu einem bestimmten Handeln. Wenn ich heilig bin, weil Gott heilig ist, dann fühle ich auch anderen gegenüber eine soziale Verpflichtung. Dann fühle ich eine Verpflichtung gegenüber der Gerechtigkeit. Und das ist es eben auch, was die vier Frauen aus dem Stammbaum Jesu neben ihren nicht glatten Biografien verbindet. Sie fühlen sich der Gerechtigkeit gegenüber verpflichtet oder sie erfahren Gerechtigkeit, obwohl ihre Lebensgeschichte gerade nicht den allgemeinen moralischen Grundsätzen entsprechen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott teilt sein Heiligsein, seine Heiligkeit mit uns. Wenn ich diesen Gedanken ernst nehme, dann ist jede Familie heilige Familie, unabhängig von der Form. Sie ist heilig allein deshalb, weil die Menschen dieser Familie Heilige sind, weil Gott heilig ist. So ist jede Familie heilige Familie. Unabhängig von der Form, unabhängig davon, ob es eine Familie mit Kindern oder ohne Kinder ist. Unabhängig von Trauschein, unabhängig davon, ob Menschen heterosexuell oder homosexuell sind. Und auch unabhängig davon, ob das Leben in diesen Familien in unseren Augen vollkommen gelungen ist oder ob es Brüche im Leben dieser Familie gibt. Heilig sein heißt sich um Gerechtigkeit mühen. Und das tun Familien, in denen Menschen versuchen, füreinander da zu sein. In welcher Form sie es tun, in welchem rechtlichen Rahmen sie es tun, ist unerheblich. Familien sind auch dann noch heilig, wenn sie scheitern, wenn es nicht perfekt ist nach unseren Maßstäben. Die Sorge füreinander, insbesondere für die ganz Jungen und die Alten, das macht eine Familie zur Familie. Das macht Familien zur heiligen Familie. Und vielleicht ist das Heilige mitten unter uns aus diesem Grund auch angesichts der Geburt eines Kindes spürbarer als im Alltag. Denn ein neugeborenes Kind braucht unsere ganze Sorge, unsere ganze Fürsorge, unser ganzes Heiligsein. Die heilige Familie an der Krippe führt uns diese Angewiesenheit ganz besonders vor Augen, in ihrer Situation der Bedrohtheit. Und so fordert die heilige Familie uns selbst zur Heiligkeit heraus, zur Fürsorge, zum Streben nach Gerechtigkeit. Das wird uns an Weihnachten auch immer wieder neu bewusst. Darauf gehen wir zu, heute am ersten Advent. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstehen, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus.
Thank you.
gemacht durch die Tür, also am 8. Dezember um 17 Uhr in der obersten Stadtkirche. Weiß ich nicht, was geht da jetzt überhaupt auf den Karten für das Weihnachtsoratorium, da sollte das so nichts mehr sein.
Gibt es
noch. Es gibt Karten.
Nicht mehr in der besten Kategorie, aber.
Und Magnifikat im Weihnachtsoratorium 1 bis 3, das wird am, sag doch mal genau hin.
21. Dezember.
21. Dezember um
18 Uhr.
18 Uhr. Also so ist es bestimmt. Und wenn ihr jetzt noch keine Karte habt, ist es die Eile.
Entschuldigung, 21. Dezember 1930.
1930. Also wir haben eine Zeit, was das ist. Das, was ich Ihnen hier noch als Herz legen möchte, hat eigentlich noch geschrieben, um als Zeit, aber dann auch wieder nicht. Denn es braucht schon eine klare Struktur von Anwendungen, um das so durchzuführen. Hören in der Stille Einführung in die Praxis christlicher Meditation. Manche von Ihnen wissen, dass ich jetzt so zwei Jahre lang ausbilde, als Meditationsleiter mache. Und gar nicht von mir, was ich selber da gelernt und entdeckt habe, eine zweite, die wir zu betrachten, die Idee, sind wieder der Raum, die Herzensgebet, an den Tagen am 7. bis 9. Februar in Haus von Helle, alles weitere finden Sie auf diesem mögliche Kartenzettel, können Sie am Ausgang gerne mitnehmen. Luther, du wolltest auf jeden Fall auch noch was sagen.
Für viele Gesetze hat Rentenzeit, bevor Freude auf den Herzen, das Scheiden von Weihnachtsfreude. Wer gerne einen persönlichen Brief bekommt, muss sich die Anzeige vielleicht auch schreiben. Und wenn die Schwarzen haben, dann können die wie immer ein Advent das Angebot von Kirchen nutzen, gleich nach Hause lang schön gestaltete Weihnachtskarten bekommen und auch Briefmarken und Weihnachten.
Thank you.
Lassen Sie uns miteinander beten und nehmen Sie das Gesangbuch ruhig dazu, weil wir den Kehrvers Erleuchtung und Bewegung uns die Nummer 608 immer zwischen den Fürbitten miteinander singen wollen. Gott, du machst uns zu deiner heiligen Familie. Wenn das Kind aus der Krippe zu unserem Licht wird, leuchte in unsere Dunkelheit. Stell alles in dein freundliches, tröstendes Licht. Wir singen.
wir eintauchen in deine Liebe und sie miteinander teilen. Und unsere Familie öffnen für andere, die eine Heimat suchen, nicht nur zu Weihnachten.
So segne dich Gott, der Vater,
der Sohn und der Heilige Geist.
Thank you.